Herzlich willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 89, lieber Defner, und es ist keine ganz normale Folge.
Was ist schon normal bei uns, ne?
Ich gehe auf Studienreise.
Ach, Studienreise.
Ich studiere die Generation Z.
Ach so.
Nein, wir fahren in die Skiferien und wieder mit vielen jungen Menschen. Und du
ich erinnere mich an letztes Jahr. Ja. Die Generation Z kann sich auf Häme und Abwatschen
kam
einstellen.
Nicht so rüber weg. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob sich in einem Jahr was geändert hat. Und wir fahren ins Kleinwalsertal.
Zum Skifahren. Gibt es da Schnee?
Ja, auf jeden Fall sind die Temperaturen so 5 bis 7 Grad, habe ich gesehen.
Kleinwalsertal, da sind doch immer die Steuerflüchtlinge unterwegs,
da gibt's
oder?
Auch, ja, da gibt es auch viele Banken. Das hat mich auch gewundert, als ich da war. In Hirschegg sind wir und da gab es irgendwie, ich glaube, 3 Banken oder so. Aha. Also die, ich glaube, so eine Volksbank Kleinwalsertal. Das ist so die.
Aha, nimmst du einen kleinen Geldkoffer mit?
Nee, ich glaube, lohnt sich auch in Österreich.
Deine Deutsche Bank-Aktie verkauft jetzt mit Gewinn.
Ja, ich habe sie für 6,16 € gekauft und für 8 verkauft. Da stand die Frau daneben und hat gesagt, du wolltest sie für 8 verkaufen und dann habe ich es für 8,04 verkauft.
Ja. Jetzt, wo der große Aufschwung beginnt.
Jetzt wird sie wahrscheinlich bis auf 10. Ich habe ihr gesagt, lass uns doch ein Stop-Limit bei 8 setzen und ich lasse ihn nach oben laufen. Aber die Frau war da unerbittlich und sagte, nein, du hast es versprochen, sei diszipliniert.
Ja, wie bei der Tesla-Aktie. Über die reden wir heute auch.
Ja.
Aber wir wollen gar nicht so viel Einführungsgeplänke machen, denn wir haben heute, wie du sagst, du bist im Urlaub quasi, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, deswegen wieder unsere gute Tradition. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen.
Ja, aber keine Angst. Es ist kein Interview-Podcast, den wir hier machen. Und wir wollen uns jetzt nicht hier bewerben beim Deutschen Podcastpreis für den besten Interview-Podcast, sondern ihr könnt immer noch stimmen für uns, nämlich bis Ende Februar für Defner und Chapitz. Da muss man irgendwie deutscher
Podcast. Beim Publikumspreis,
genau.
Ganz
da müssen
wichtig,
wir noch ein paar Stimmen kriegen.
Weil
aber trotzdem haben wir einen Gast und einen ganz besonderen.
Natürlich, wir laden ja nur besondere Gäste ein. Und heute, wer schon immer mal sehr viel über Dividendenstrategien zum Beispiel wissen wollte, der hat heute einen Podcast mit Dividende, so viel können wir versprechen. Und er ist einer, der dieses Ziel, das wir vor ein paar Wochen hier ausgerufen haben, als großes Ziel, die finanzielle Freiheit zu erreichen, der das schon geschafft hat. Mhm. Er ist 44 und lebt in finanzieller Freiheit. Herzlich willkommen, Christian W. Röhl.
Hallo, die Herren.
Wofür steht das W?
Für Wilhelm.
Wilhelm.
Okay.
Ah, ein schöner alter Deutscher.
Könnte man eigentlich Wilhelm Röhl sagen? Ist auch nicht so schlecht, oder?
Das könnte man, aber ich bin ganz dankbar, dass mir meine Eltern doch einen eigenen Namen gegeben haben. Aber Wilhelm spielt an auf meinen Großvater, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Insofern bin ich für dieses W-Punkt sehr dankbar.
Okay, aber er ist der erste Gast mit Krawatte hier im Podcast. Ich glaube, es ist was Neues.
Ja, er ist ein erfolgreicher Investor.
Ja,
ne? Also Erfolg sieht man ihm einfach auch an. Ja. Und
unser
beliebtes Spiel einleiten.
Es gibt nämlich immer so eine Tradition, die wir haben bei Defner und Chapitz. Wenn Gäste da sind, soll der Gast sich innerhalb von einer Minute vorstellen. Eine Minute und soll dann darin sagen, wer er ist, was ihn ausmacht und warum die Leute jetzt eine Stunde dranbleiben sollen. Ich würde sagen, die Zeit läuft jetzt.
Ja, mein Name ist Christian W. Röhl, ich bin 44, lebe in Berlin, bin Investor, Publizist und Speaker. Bin seit über 20 Jahren im Finanzmarkt beruflich aktiv gewesen, habe in verschiedenste Bereiche des Finanzmarktes hineinschauen dürfen, nicht nur schauen, sondern diese auch gestalten dürfen, dort unternehmerisch tätig sein dürfen. Habe 2007 mein letztes Unternehmen verkauft und bin seitdem hauptberuflich Vermögensverwalter in eigener Sache, lebe also im Wesentlichen von Kapitalerträgen, aber nur cool bleiben und Dividenden kassieren war mir dann irgendwann auch zu langweilig, weshalb ich 2016 ein Buch darüber geschrieben habe mit demselben Titel und seitdem wieder rausgegangen bin, unterwegs bin mit Vorträgen, mit Social Media, was mir viel Freude macht, mit einer YouTube-Sendung, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse zu teilen, weil ich mag es einfach, mit Menschen zu kommunizieren. Ich muss nichts verkaufen, ich kann einfach lockerflockig über das reden, was mich als Anleger bewegt.
Großartig.
Genau eine Minute. Wahnsinn.
Und genau der richtige Gast für uns. Ja. Du schreibst auf deiner Seite dividendeladel.de ja auch, du bist ein Wanderprediger in Sachen Aktienkultur. Hat mir sehr gut gefallen, weil wir haben ja auch so ein bisschen dieses Missionarische in diesem Podcast und wollen die Menschen da draußen einfach überzeugen, dass es fast keine Alternativen zu Aktien gibt und dass die Deutschen einfach die Aktie endlich mal entdecken müssen für sich, als Mittel auch zur Geldanlage fürs Alter und so weiter und so fort. Wie war denn dein erstes Aktienerlebnis eigentlich? Wie bist du dazu gekommen? In welchem Alter?
Also ich bin zur Börse gekommen im Alter wirklich von 14. Ja, und zwar war das Silvester 1990. Da war mein Opa Wilhelm nämlich zu Gast. Ich habe das in meinem Buch auch beschrieben. Und der erzählte dann irgendwas, ach, ich muss, wenn ich wieder zurück bin, muss ich noch die Silvesteranleihe zeichnen. Und ich so, Anleihe zeichnen, was meinst du damit? Ja, und dann hat er mir das mit dieser Anleihe erklärt. Und ich habe dann auch ein bisschen was von dieser Anleihe bekommen.
8%, oder?
Nein, es gab 9% in dieser Anleihe, also eine Anleihe des Bundes, die zum Jahreswechsel traditionell begeben wurde. 9% wirklich über 10 Jahre dann auch. Das heißt, ich habe also wirklich die Erinnerung an diesen Tag sehr lange gehabt. Das mit den Anleihen wurde natürlich dann irgendwann langweilig und Opa Wilhelm hat mir dann erklärt, also es gibt noch was anderes, Aktien. Und ich hatte dann irgendwann 1991, ich glaube im Sommer, meine erste Aktie gekauft von einem Unternehmen, dessen Katalog bei uns zu Hause rumflug. Hach Vorzüge, irgendein Werbemittelversender. Keine Ahnung, was mich dabei geritten hat, diese Aktie zu kaufen. Die düdelte dann über ein Jahr so 25% runter. Dann hatte ich keinen Bock mehr, habe sie verkauft. Kurze Zeit später sprang sie nach oben. Ne? Also die erste Aktienerfahrung war schon fürs Klo. Es kamen viele, viele schlechte Erfahrungen dazu. Und ich habe wirklich die Gnade gehabt, viele Fehler sehr früh machen zu dürfen, wo sie noch keinen allzu großen Schaden anrichten. Also auch japanische Optionsscheine, Goldminen.
90er Jahre, der Klassiker.
Ja, oder Goldminenaktien. Es gab damals eine Goldmine, Gold Mines of Kalgoorlie. Die habe ich mir auch gekauft. War immer recht komplex, weil ich mit kleinem Geld, aber ich musste dann immer, meine Mutter musste das abnicken. Es gab noch keine Online-Broker, alles mit der Sparkasse.
Aber wie, deine Mutter hat jeden japanischen Optionsschein abgenickt?
Naja, also es war mit kleinem Geld und das durfte ich. Ich habe auch manchmal Geld verloren, aber es ist ja retrospektiv, macht es doch immer mehr Spaß, über das zu sprechen, was man, was schief ging, was man daraus gelernt hat. Mhm. Und spannend war halt zum Beispiel diese Goldmine, Gold Mines of Kalgoorlie. Warum habe ich mir die ausgesucht? Die waren nur bei 10 Pfennig in der Notierung. Und der kleinste Sprung, es gab damals keine Bruchteile, war ein Pfennig. Das heißt, wenn sie sich einmal bewegten, waren das sofort 10%.
Okay. Ja? In beide Richtungen.
In beide Richtungen. Ja?
Aber
ja, ich habe damit auch mal Geld verdient. Dann habe ich mal einen Optionsschein auf den DAX kaufen wollen, einen Kaufoptionsschein, weil ich dachte, Mensch, der DAX geht nach oben. Dann habe ich in so einer Liste geguckt, in der Zeitung, übrigens in der Welt, da stand das früher drin. Da stand DAX, KOS, dachte ich, hey, super, Kaufoptionsschein. Ich kaufte das Ding, irgendwie 500 Mark, das Ding, der DAX stieg. Ich dachte so, yeah, richtig, guckte auf meinen Optionsschein, der fiel. So, und dann habe ich irgendwann mal da angerufen, ne, bei der Bank.
Welt?
Nee, bei der Bank, hey, was ist denn da los? Und warum steigt das nicht? Und dann hat man mir erklärt, naja, das K stand nicht für Kauf, sondern für Korridor.
Oh.
Und ich,
ist nach oben ausgebrochen.
Genau, ist ausgebrochen und war am Ende ein Totalverlust. Also ich hab, wie gesagt, früh angefangen, viele Fehler früh gemacht, hab dann später natürlich
immer... Aber trotzdem bist du dabei geblieben. Erklär uns, wie man so viele Tiefschläge ertragen kann und trotzdem dabei. Weil viele sagen ja dann, ich habe jetzt mein negatives Leben gemacht, Börse ist nur was für Zocker, nichts für mich und ich ziehe mich da zurück und mache ein solides Leben. Aber du hast es ja anders gemacht.
Ja, wie gesagt, manches lief auch gut, aber das ist sich jetzt hier auf die Schulter zu klopfen, da war ich ganz früh dabei, ist jetzt nicht so mein Ding. Außerdem hat mich Börse wirklich als Marktplatz immer fasziniert und es war auch seit meiner Teenagerzeit immer mein Ziel, irgendwie an der Börse zu arbeiten und ich kam ja dann genau nach dem Abitur, nach dem Zivildienst in diese Phase rein des neuen Marktes, als dann plötzlich jeder, der irgendwie das Wort Börse rückwärts buchstabieren konnte, einen Job bekam.
Ja, und ich hatte zum Beispiel in der Zeit einen Job bekommen. Ja? Ja. Oder ich habe da beim Fernsehen angefangen. Ja. Also
auch.
Beim Börsenfernsehen. Ja? Plötzlich, so wird man Börsenexperte. Ja. Es war ja auch keiner da sonst. Ja?
Es war keiner da.
Ich hatte wenigstens ein Studium angefangen, lieber Defner.
Ich dachte, du hast 37 Semester studiert.
Habe ich dann auch abgeschlossen, irgendwann später. Aber als ich angefangen habe bei der Zeit. Also insofern hatte ich zumindest eine gewisse volkswirtschaftliche Grundbildung.
Aber ich hatte Börsenerfahrung immerhin.
Okay.
Ja,
also,
ich habe das mit dem Studium auch versucht, 3 Semester. Dann bekam ich die Chance in München von dem Verleger Markus Rieger, mit ihm zusammen ein Magazin über Neuemissionen zu machen. Mhm. Und das gibt es heute noch, das Going Public Magazin.
Aber haben die überhaupt noch was zu schreiben bei den wenigen Börsengängen?
Naja, sie haben den Fokus Plus dann hinterher erweitert. Ich hab
auf Aktienrückzüge von der Börse. Genau. Axel Springer geht jetzt auch von der Börse. Ja.
Gibt's jetzt mehr, aber das war dann für mich der Grund zu sagen, okay, das Unternehmerische macht mir so viel Spaß und es lohnt sich, diese Karte zu spielen.
Dass also ich halt das ohne Studium. Es sind hier zwei Unstudierte am Tisch hier heute. Okay,
ich hatte ein Semester, habe ich auch studiert.
Ja, ja,
politische Wissenschaft.
Ja, dreimal so viel
aber
studiert.
Man muss ja, genau, ja. Man muss auch rechtzeitig erkennen, dass das viel Investment sind. Also bei mir habe ich nach einem Radio-Volontariat habe ich gemerkt, Politik jetzt studieren, du verdirbst dir bloß deine Sprache. Ich habe neulich von Peter Lynch gelesen, in Focus Money gab es auch der große Investor auch, der für die Tenbagger berühmt ist, für die Verzehnfacher. Der hat auch nicht studiert und der rät auch davon ab, Ökonomie zu studieren. Er sagt, das führt einen nur auf die falsche Fährte. Und Costolani hat sehr ähnlich geäußert. Aber jetzt ist die große Frage, wie hast du es denn geschafft, diesen Sprung in die finanzielle Freiheit, was wir alle irgendwie doch früher oder später irgendwann mal anstreben, was war dein Erfolgsgeheimnis dafür?
Also ich, mit dieser finanziellen Freiheit, das liegt mir immer so ein bisschen, so ein bisschen im Magen und dem so hinterher zu jagen, ich weiß es nicht. Das,
bist das du
kommt,
das nicht?
Das kommt
bist
einfach. Ja, aber ich
kommt
bin,
einfach.
Ich
kommt
bin,
einfach.
Genau,
ich
bin
der Christ. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf.
Nein,
heißt
ich würd,
schon im Alten
ich würd, nee, eben das genau nicht, sondern es ist das, was ich auch allen Leuten immer sage, die mich auf dieses Thema finanzielle Freiheit ansprechen. Ich bin überzeugt davon, man sollte das tun, für das man brennt. Und das sollte man gerade als junger Mensch mit voller Leidenschaft tun. Und dann braucht man, um damit wirklich auch nennenswert Geld zu verdienen, braucht man einfach auch Glück. Man muss zur richtigen Zeit das richtige Produkt haben und muss auch zur richtigen Zeit die richtigen Leute haben, die einem das dann vielleicht abkaufen. Man kann in gewisser Hinsicht Glück erzwingen, aber manchmal sind es einfach glückliche Fügungen. Bei mir war es damals halt so, dass Axel Springer 2007 gesagt hat, wir wollen im Finanzbereich tätig werden und eine ganze Reihe von kleineren Firmen, die Finanzmedienberatung angeboten haben, gekauft haben. Das war pures Glück. Das, was man selber in der Hand hat, ist für die Sache, für die man brennt, alles zu geben, sich dafür einzusetzen. Das kann ein Restaurant sein, das kann ein Handwerksbetrieb sein. Was dann hinterher am Ende als Zahl dann herauskommt, wie groß sie wird, das ist natürlich durch Glück getrieben. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man die finanzielle Freiheit meiner Ansicht nach damit möglichst sicher erreicht, dass man jetzt aufs Duschgel verzichtet und durchgelatschte Schuhe trägt und stinkt sich von Freunden einladen lässt und nur dann darauf wartet, dass man noch mehr sparen kann. Weil da muss man auch mal über reale Renditen reden und sich nicht immer besoffen quatschen damit. Ja, der S&P ist jetzt 10% im Durchschnitt gestiegen die letzten 10 Jahre. Es gab auch andere Phasen, da ist Geldentwerten drin, da muss man Steuern berücksichtigen. Also es ist wichtig, von dem, was man erarbeitet, etwas zurückzulegen. Davon alleine finanziell frei zu werden, das kann nicht das Ziel sein. Und auch das Ziel zu haben, wie das mein Wirtschaftswoche-Titel war, mit 40 in Rente, also sorry, das finde ich für eine solche Gesellschaft, drittgrößte Industrienation der Welt, reichlich degeneriert, das als Ziel auszugeben, sondern das machen, wofür man brennt, dabei Spaß haben, Augen und Ohren offen zu halten, dann hat man alles getan und dann braucht man, das gebe ich in aller Demut zu, Glück.
Okay, jetzt hast du ja schon viel erlebt, hast du erzählt. Wenn du jetzt mit deinem jetzigen Wissensstand mal schaust, was würdest du heute vielleicht anders machen oder würdest du sagen, es war alles eigentlich ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Na, ich bin am Ende sehr dankbar, dass ich gewisse Erfahrungen machen durfte. Also ich habe mich, nachdem ich dann dieses Magazin Going Public gegründet hatte und dann nach 6 Monaten die Seiten gewechselt habe, weil ich ein Angebot bekam, mit 21 als Prokurist zu einem börsennotierten Wertpapierhandelshaus zu gehen.
Klingelko Dr.
Genau,
Diebel,
genau. Da hielt ich mich natürlich für den Allergrößten. Ja, also sozusagen für den Golden Gecko der Neuzeit.
Ah.
Ja. Und dann schnappte man natürlich damals immer irgendwas auf. Dann durfte ich auch irgendwann zu NTV gehen. Und dann kriegte man immer sowas zugeflüstert. Und dann hatte ich eine Aktie, die fand ich sowas von cool. Singulus. Ja, Singulus machte damals Maschinen für CDs. Und dann kam aber etwas, das war die Verheißung. DVD. Ein ganzer Film auf einer Silberscheibe. Ich konnte es mir kaum vorstellen. Dann hatte ich irgendwann so einen DVD-Spieler in der Hand. Und wow, ich dachte, hey, ist das geil. Und dann habe ich alles, was ich hatte, das war war nicht sehr viel. Plus ein bisschen mehr, was ich nicht hatte, was ich mir sprich geborgt hatte von der Bank, in diese Aktie investiert, weil sie würde ja nun absolut steigen. Und dann kam diese Asienkrise dazwischen und Russlandkrise und es rauschte irgendwie alles runter. Dummerweise auch meine Singulus. Und die Bank fand das nicht sehr witzig. Und es war am Ende irgendwie ja dann so eine V-förmige Erholung. Und es war eine Geschichte von 2 oder 3 Tagen, dass ich die Zwangsliquidation vermeiden konnte.
Okay, du hast das gelernt. Auf
ganz früh
Kredit,
diese Lektion
auf Kredit spekulieren ist schlecht.
Nein, ja, genau.
Übrigens, also, Singulus gibt es noch. Ich gucke gerade, ich habe ja hier den Bücher. Ja. Singulus ist immer noch eine Aktie, die immer noch hoch und runter geht.
Also aber schau dir den Langfristchart an. Das, die haben, glaube ich, auch einen Reverse-Split gemacht, also ein bisschen Commerzbank-like. Die müssten, glaube ich, irgendwie adjustiert von 1.000 oder
ja, so. Aber jetzt gibt es ja die Hoffnung, dass die DVD wieder ein Comeback feiert.
Von 9.000. Sie kam von 9.000 jetzt bei 5.800.
Ja, genau.
So, Wahnsinn. Ja. Also sie existiert noch, aber nur noch ein Bruchteil.
Ja, aber, ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung frühzeitig machen durfte und dass ich an vielen Stellen einfach Glück hatte. Ich konnte im neuen Markt kein Geld verlieren, weil ich mein ganzes Geld damals investiert hatte in eine Internetagentur, um mich da zu beteiligen, also was Operatives zu machen. Insofern konnte ich damit Aktien nichts verlieren. Ich hatte wirklich wahnsinnig viel Glück.
Und du würdest den jungen Leuten jetzt sagen, nicht auf Kredit spekulieren. Das muss ich einfach fragen.
Auf jeden Fall.
Gut,
auf jeden
Fall. Ein Learning.
Ja, mit dicken Ausrufen.
Ja. Und auch nicht das irgendwie um einen Umweg und nicht sagen, also wir beleihen jetzt mal Oma ihr kleinen Häuschen und kaufen davon Dividendenaristokraten, weil das ist doch ganz sicher. Das ist in der Theorie alles schön, aber dann gibt es schwarze Schwäne und es gibt auch einfach sowas wie Wohlbefinden. Man muss sich mit der Anlage ja auch wohlfühlen und gut schlafen ist ja nun auch ein Wert an sich und deshalb nein, nicht so dem Geld hinterherjagen.
Ganz klare Worte von einem, der es geschafft hat und jetzt eben, wie du sagst, von der Rendite deines Vermögens, von den Kapitalerträgen lebst. Wie legst du dein Vermögen aktuell an?
Klassische Asset Allocation über die verschiedenen Anlageklassen, natürlich. Ich habe Gold, ich habe auch noch ein paar Anleihen, auch ein paar Anleihen-ETFs. Aber ich habe natürlich als Unternehmer schon immer lieber Anlagevermögen bilanziert als im Zweifelsfall dubiose Forderungen. Und insofern ist natürlich klar, dass mein Hauptthema ungefähr 60% Anteil sind Aktien, sprich börsennotierte Unternehmensbeteiligung.
Und kannst du davon leben? Ist das Vermögen so groß, dass du ohne Verzehr davon leben kannst? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich stelle das Arbeiten ein, was du natürlich nie tun wirst, wie wir hier schon festgestellt haben, aber wenn du es wolltest, ginge das?
Ja, das würde gehen, weil ich habe natürlich nebenbei auch immer noch so ein paar eigenunternehmerische Tätigkeiten.
Aber die mal weggenommen. Also könntest du jetzt nur von deinem Unternehmen,
ja,
von deinem Geld.
Ja,
okay.
Ja,
das würde gehen. Und das ist von den Dividenden, von den Zinserträgen und so weiter.
Ja.
Ist es so, wenn man sein eigenes Vermögen hat, ist es dann anders? Das legt man das anders, als wenn man ein richtig großes Vermögen hat und schon so weit die Kohle hat, dass man davon leben kann, als wenn man ein kleiner Mensch ist und einfach nur fürs Alter vielleicht vorsorgt? Gibt es einen Unterschied, so ein gefühlsmäßiges?
Es gibt einen gefühlsmäßigen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied in der Anlagestrategie. Also ich sag mal, früher, während ich wirklich im Unternehmensaufbau war, habe ich mich nicht wirklich um Vermögensstrategie gekümmert, sondern habe eher opportunistisch was gemacht. Gerade wenn man mit Börse zu tun hat, glaubt man ja immer, man müsste auch jetzt irgendwie hier schnell die Aktie kaufen, das wieder rausflippen, weil man hat irgendwas gehört und man kennt einen der und der sagt da und dann hat man wieder irgendeinem Analysten zugehört und naja, also ich bin da ganz gut gefahren, aber da war auch alles Glück, ja. Ich habe mich erst wirklich 2007 damals hingesetzt mit dem Thema Vermögensstrategie und Vermögensstrukturierung mich beschäftigt. Gefühlt gibt es einen großen Unterschied. Ich habe ja früher auch immer viel über Geldanlage geschrieben, in Magazinen, im Newsletter, auch im Fernsehen dazu erzählt. Es fühlt sich anders an, wenn man selber richtig Skin in the Game hat. Ja, wenn man nicht nur drüber schreibt, sondern auch wirklich in hohem Umfang davon abhängig ist, wie sich das entwickelt und was man dort inhaltlich hat. Das ist zum Beispiel dieses Thema, wenn es um die Anlage von Einmalbeträgen geht, ja, beispielsweise, wenn so ein Cash-Event da war, Abfindung oder Auszahlung, Lebensversicherung oder Erbe, jetzt liegt da irgendwas, 50.000
oder 100.000. Oder Buchvorschuss bei deinen erfolgreichen Büchern, würde ich vermuten, da gibt es ja auch Cash.
Bei Finanzbüchern ist das bescheiden.
Da habt ihr hier schon Gäste gehabt, bei denen ich einfach sagen muss, die haben nicht nur ein richtig gutes Marketing für ihre Bücher gemacht, sondern
du musst einfach ein Crashbuch schreiben,
genau,
wenn du ein erfolgreiches Buch schreiben willst.
Habe ich nicht gemacht. Insofern,
und du hast ein ehrliches Buch geschrieben. Ja,
und Platz 20 Manager Magazin Bestsellerliste, also gibt am Ende einen Lohn, und für, naja, also ich glaube, da lacht eigentlich fast jeder
Fußball. Gut, aber du hast jetzt einmal Geld. Was machst du jetzt
damit? Wenn
man
das einmal Geld, dann ist immer die Frage, was macht man damit? Investiert man das auf einen Schlag oder legt man das sukzessive in Tranchen an? Das ist eine Glaubensfrage. Die Empirie lehrt uns an dieser Stelle ganz klar, man muss das auf einmal reindonnern in den Markt. Aber das ist eben nur Empirie. Wir dürfen nur nicht vergessen, Geld ist ein emotionales Gut. Wir müssen zwar rationale Entscheidungen treffen, aber wir müssen uns mit diesen Entscheidungen auf einer emotionalen Basis wohlfühlen. Geld ist gebundene Lebensenergie. Da steckt Arbeit drin, da steckt Konsumverzicht drin, da steckt vielleicht auch Erinnerung drin, wenn es ein Erbe ist. So, und dann gerade jemand, der vielleicht noch nie was mit Aktien zu tun hat, der hat gerade 100.000 Euro geerbt, aus der ersten Lebensversicherung bekommen und haut die jetzt auf einmal beispielsweise in den MSCI World. Und es ist doch durchaus möglich, dass wir innerhalb des nächsten Jahres 30-35% Minus haben. Das ist historisch, wäre das nichts Besonderes, ist immer wieder vorgekommen, ein solcher Drawdown direkt nach dem Investment. Das wird natürlich über einen langen Zeithorizont aufgeholt. Natürlich, man hat mit internationalen Aktien über eine Periode von länger als 14 Jahren in der Vergangenheit niemals Geld verloren. Aber wie fühlt sich das an? Ja, da ist die Gefahr sehr groß, dass Leute, gerade wenn sie vorher noch nie was mit Aktien zu tun haben, dann irgendwann bei minus 30 sagen, Hilfe, jetzt habe ich 30.000 verloren, das ist schon ein ausgestatteter Golf. Weg damit, die letzten 70.000 behalte ich irgendwie, pack sie aufs Festgeld, werde damit nie wieder den Drawdown aufholen und bin dafür versaut. Deshalb ist es an dieser Stelle wahnsinnig wichtig, gerade wenn man das schon mal erlebt hat. Ich habe ja 2008 den Großteil meines Vermögens damals investiert. Das war auch kein Spaß. Wenn man diese Situation kennt, dass man investiert und es wird sofort wieder weniger. Und die Freundin, heute meine Frau, fragt am Frühstückstisch und sagt, du weißt aber schon, was du da tust, oder? Wenn man das mal durchdekliniert hat, dann ist man nicht mehr ganz so entspannt, dass man sagt, hey, die Empirie sagt rein rational, alles reindonnern in den Markt. Dann sagt man, Moment, wir gucken uns erst mal deine persönliche Situation an, dein Erfahrungshorizont. Das ist das, was ich in Workshops mit Leuten, vor allen Dingen auch mit Unternehmern und mit Leuten aus der Generation 50 plus erarbeite.
Mm. Im Nachhinein war natürlich 2008 ein wunderbarer Einstiegszeitpunkt, ging es aber auch erst nochmal runter.
Erst 2009.
Das muss, genau.
So 2009 war da.
Genau, also wir hatten ja eine Sondersituation, dass wir zwei...
War es vor der Lehman-Pleite oder nach der Lehman-Pleite?
Nein, es war währenddessen, aber es gab ja diese Steinbrück-Regel, dass man alles das, was man bis Ende 2008 angelegt hatte, auf ewig steuerfrei verkaufen konnte, was natürlich von Schäuble dann hinterher schon kassiert wurde. Zumindest mit Blick auf Fonds durch das Investmentsteuergesetz. Bei Aktien ist es immer noch, aber dadurch hatte ich einen Incentive, das durchzuhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich da so cool geblieben wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte. Nur dann hatte ich investiert und dann kam halt 2009, dann ging es im Februar, März nochmal richtig runter und das, was Ende des Jahres da stand, war dann auch schon wieder 25% weniger wert. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Na, jetzt warten wir mal.
Eine wichtige Rolle, damit du auch Kapitalerträge kassieren kannst, spielt da sicherlich eine Dividendenstrategie und das hast du ja, wie eingangs auch schon erwähnt, in einem Buch auch niedergeschrieben, cool bleiben und Dividenden kassieren. Was ist denn der Kern einer Dividendenstrategie, wie du sie beschreibst?
Der Kern der Dividendenstrategie, wie ich sie verstehe, ist nicht, Aktien mit hohen Dividenden zu allokieren und dann die monatlichen Ausschüttungen zu kassieren und bloß zu hoffen, dass der Kurs so halbwegs stabil bleibt. Das ist mir ein bisschen billig. Ich habe mir etwas anderen View darauf. Ja, die kontinuierlichen Ausschüttungen sind mir wichtig, aber mein Fokus liegt auf der Gesamtrendite und das heißt, ich sehe Dividende vor allem als ultimatives Qualitätsmerkmal. Wir wissen alle, dass Unternehmen mit ihren Bilanzen, ihrer Gewinn- und Verlustrechnung sehr viele Spielräume nutzen können. Also einen Gewinn kann man in alle möglichen Richtungen adjustieren. Ganz beliebt ist ja so dieses EBITDA, Adjusted EBITDA oder irgendwann HelloFresh kam vor dem ersten Versuch an die Börse zu gehen, mal mit dem Gewinn vor Marketingkosten raus.
Also, ja, das gab es auch bei WeWork, da hieß es Community Adjusted.
Genau, Community Adjusted.
Alle Partys wurden abgezogen, das ist ja der Community zugute gekommen.
Dann gibt es schon mal, also Cash Flow ist schon ein bisschen ehrlicher, aber bei der Dividende gilt halt das Motto, entweder sie wird gezahlt, ja, oder sie wird eben nicht gezahlt. Das ist ein ganz starkes Signal und damit auch Dividendenverhalten zeigt natürlich langfristige Unternehmensqualität und kurzfristig ist eine Dividende natürlich auch ein Signal dafür, wie ein Unternehmen seine Zukunft sieht. Für mich ist also kurzfristiges Dividendenmomentum genauso wichtig wie der langfristige Track Record. Also, dass Unternehmen in der Lage sind, über mehrere Wirtschaftszyklen die Dividende zu steigern oder zumindest konstant zu halten. Aber ich möchte insbesondere dann, wenn ich neue Aktien hinzunehme, sehen, dass das Unternehmen gerade ein positives Momentum hat. Denn wenn ein Unternehmen sich zutraut, die Dividende zu erhöhen, insbesondere wenn es einen ordentlichen Track Record hat, dann zeigt das, hey, wir sind bereit für die nächste Stufe, wir trauen uns einen guten optimistischen Ausblick zu. Im Umkehrschluss hat man zum Beispiel bei Daimler schon gesehen, dass eine Dividendenkürzung ein richtig schlechtes Signal ist. Daimler war ja sowieso immer gerne gesehen bei deutschen Anlegern als super Dividendenwert. 4, 5, 6% Dividendenrendite. Ich habe immer gesagt, Leute,
immer noch.
Ja, ich habe immer gesagt, Leute, seid vorsichtig. Seid vorsichtig mit Daimler, denn wir wissen bei Daimler, sie haben in der Finanzkrise erst die Dividende gesenkt und dann komplett gestrichen. Letztes Jahr gab es bei Daimler eine Dividendenkürzung. Die war nicht sehr groß. Das waren 10, 12%. Obwohl sie nach wie vor ordentlich Luft hatten vom Gewinn, gutes Finanzpolster. Wenn ein Unternehmen in dieser Situation sagt, wir nehmen jetzt mal ein bisschen was runter von der Dividende, ist das einfach ein Signal, also wir sind uns wegen der Zukunft gar nicht so sicher. Wir wollen nicht richtig strategisch sagen, hey, nur noch die Hälfte der Dividende, weil alles voll in Elektromobilität. Wir trauen uns aber auch nicht zu sagen, hey, wir halten sie zumindest flat, weil alles schlimm wird. Irgendwas dazwischen. Das ist ein ganz mieses Signal. So, und jetzt sind wir natürlich gespannt, was passiert mit der Daimler-Dividende. Mhm. Wenn wir bei Bloomberg reinschauen, die Erwartungen der Analysten liegen zwischen 50 Cent und 3 Euro. Sagt eine Menge aus über die Treffsicherheit von Dividendenprognosen. Die braucht die Welt einfach nicht. Und Anleger sollten sich auch nicht darauf verlassen, auf irgendwelche erwarteten, kalkulierten, geschätzten Renditen. Aber alle Prognosen liegen unter der Dividende vom letzten Jahr. Das heißt, da wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Senkung geben und zwar höchstwahrscheinlich um 50%. Und dann relativieren sich plötzlich diese schönen Dividendenrenditen.
Jetzt hast du schon einen Fehler genannt, dass man nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite gucken kann. Was gibt es denn noch so für klassische Fehler, die man machen kann bei einer Dividendenstrategie?
Ja, Höhe der Dividendenrendite ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wichtig ist natürlich auch, wird die Dividende verdient? Sprich, man schaut sich die Dividende mal in Relation an zum Gewinn oder auch gerne zum Cashflow. Die Dividende sollte geringer sein als beides, zumindest für mich immer so ein Zeitraum über 3 Jahre. Es kann immer mal sein, dass ein schlechtes Jahr dazwischen kommt. Dann ist es natürlich gut, wenn ein Unternehmen Reserven hat und man sagt, also wir lassen die Dividende atmen in diesem schlechten Jahr. Trotzdem zahlen wir zum Beispiel eine konstante Dividende, so wie es die Münchner Rück vor 2 Jahren gemacht hat. Weil wir sehen jetzt schon, das Geschäft springt wieder an. Es war eine Ertragsdelle. Dafür geben wir in guten Jahren auch nicht Vollgas bei der Dividende, sondern legen was zurück, um das zu glätten. Gute Sache, deshalb schaue ich mir das über 3 Jahre an. Aber das sollte auf keinen Fall an die 100% des Gewinns gehen, was da ausgeschüttet wird. Denn es gibt nur ganz, ganz wenige Geschäftsmodelle, die mit einer dauerhaften Vollausschüttung wirklich funktionieren. Also eins davon hier so in Deutschland. Ja, REITs ist natürlich schon wieder ein besonderer Fall. Die müssen ausschütten. Ja. Wobei man bei REITs natürlich auch unterscheiden muss.
Also Immobilienaktien,
genau,
muss man dazu sagen.
Genau, bei REITs muss man auch unterscheiden zwischen dem FFO, sprich den Funds from Operations, also das, was im regulären Geschäft verdient wird, und dem Ergebnis, was ja zum Beispiel auch durch Verkäufe beeinflusst sein kann. Mhm. Aber ein Unternehmen, das es wirklich schafft, bei einer Vollausschüttung nachhaltig erfolgreich zu sein. In Deutschland ist im SDAX die Amadeus Fire, Personaldienstleister, spezialisiert auf High-Level-Personal. Die brauchen halt eigentlich kein Geld. Sie finanzieren alles aus dem Cashflow und die haben tatsächlich es wirklich geschafft, steigende Dividenden über 10 Jahre, eine ganz kleine Senkung gab es mal, und auch tatsächlich Wachstum im Unternehmen darzustellen. Aber das sind Ausnahmen. Bei den meisten Unternehmen ist es ganz gut, die Regel anzuwenden, wie die DSW das immer so sagt, so halbe, Hälfte für den Aktionär, andere Hälfte ins Geschäft reinvestiert oder auch mal gerne vielleicht Schulden zurückführen. Mein Korridor ist da so etwas drum erweitert, 25 bis 75%.
Boah, also ein paar Einzelwerte. Ich gucke gerade den Wert an, 24% in den letzten Jahren pro Jahr. In den letzten 5 Jahren, Jahr für Jahr 24%.
Mit Ausschüttung oder ohne?
Mit.
Du hättest cool bleiben und Dividenden kassieren, mein Buch lesen sollen. Da wurde nämlich auch Amadeus Fire schon 2016 vorgestellt.
Ja, ein paar Aktien wurden schon genannt. du hast noch mehr mitgebracht uns, 5 an der Zahl, interessante Dividendentitel. Aber wir propagieren ja hier im Podcast auch immer erstmal den Einstieg über ETFs, natürlich über weltweit anlegende MSCI, All Country World, unser Lieblingsprodukt für den Einsteiger, der ganz wenig Geld zur Verfügung hat. Und dann kommen ja immer wieder auch Fragen, ja, wie kann ich denn so eine Dividendenstrategie auch mit ETFs abbilden? Hast du da Tipps für uns?
Ja, wobei also mir auch es ein wirkliches Anliegen ist, jeder, der anfängt, braucht dieses Anfangsprodukt MSCI World oder MSCI World All Country oder das Kombinieren mit dem Emerging Markets, das ist wahnsinnig wichtig und das gibt einem auch das erste Gefühl dafür und zwar völlig unabhängig von der Lebenssituation.
Ach, jetzt sind wir uns alle einig. Das ist die Welt-AG, in die man investiert. Das ist, genau, wir schwärmen da auch dafür.
Danke, dass du hier Bulle und Bär sind sich ja hier einig, genau. Ja, wie sonst selten. Ja.
Nur irgendwann will man vielleicht den nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt kann über Einzelaktien gehen, der kann natürlich auch über Fonds gehen. Eine Möglichkeit, man kann auch ein Dividendenportfolio, wenn man jetzt Gesamtertrag kombinieren will mit laufenden Ausschüttungen, aber nicht jetzt wirklich auf Kosten, die Ausschüttung auf Kosten des Kursverlaufs haben will, gibt es natürlich auch intelligente Dividenden-ETFs, die nicht nur allein auf die Rendite schauen, sondern die solche Strategien, wie ich sie selber mit Aktien umsetze, als ETF verpackt haben. Beispielsweise eine sehr, sehr bekannte Strategie, die Aristokratenstrategie. In den USA gibt es allein im S&P 500, über 50 Unternehmen, die ihre Dividende seit über 25 Jahren Jahr für Jahr anheben.
Und das heißt also, Aristokraten. Man muss 25 Jahre Jahr für Jahr anheben. Man darf nicht auch mal stabil halten.
Nein, dann fliegt man sofort, sofort raus.
Wie viele?
Und da gibt es 57.
57?
Das sind
10% der S&P 500 Unternehmen machen.
Das sind Unternehmen wie Coca-Cola, wie Pepsi. Da ist aber auch zum Beispiel dabei eine Texas Instruments, da ist eine McDonald's dabei. Da sind auch Unternehmen dabei, die man hierzulande vielleicht nicht so kennt, wie etwa eine Cintas, Hersteller von Sicherheits- und Berufsbekleidung. Mhm. Das ist also eine sehr schöne Strategie. Darauf gibt es einen ETF, das diese Unternehmen zusammenfasst. Damit hat man USA eigentlich sehr gut abgedeckt. S&P Dividend Aristocrats.
Gibt es von
Spider einen ETF. Dann gibt es dieses Dividend Aristocrats-Thema umgesetzt, auch für Asien. Das nennt sich dann Pan-Asia Dividend Aristocrats.
Da hat man nicht diese 25 Jahre, oder?
In Asien ist Kontinuität etwas anderes. Da reichen schon 7 Jahre für die Einbeziehung. Ist aber ebenfalls ein Fonds, der sehr erfolgreich...
Wie viele Werte kriege ich da?
Der sehr erfolgreich läuft. Das sind um die 80, 90.
Wie oft schütten die aus? Das ist ja auch für viele wichtig.
Die schütten teilweise quartalsweise, teilweise halbjährlich aus.
Also der ETF macht das dann?
Ja, genau. Okay. Der sammelt halt die Ausschüttung der einzelnen Unternehmen und dann wird das distribuiert. Für Europa gibt es so etwas auch. Da kann man aber auch andere Fonds nehmen. Also es gibt zum Beispiel von der Deutschen Bank einen Quality Dividend ETF, der eben auch noch zusätzliche Qualitätsfilter reinbringt, um halt diese Dividendenfallen, sowas wie Daimler zu eliminieren.
Bankaktien
von 2008 war ein Thema. Und
DBX-Trackers, ne? Ja, die Deutsche Bank.
Genau. Oder für was ich wirklich für ein sehr gutes Produkt halte von Invesco, für Emerging Markets, High Dividend, Low Vola.
Zwei Kriterien.
Was heißt gleich zwei? Also man muss halt irgendwie diese hohen Dividendenrenditen, die Anleger ja wollen, die ja auch gut sein können, irgendwie einbremsen und das wird hier gemacht, indem man sagt, wir wollen Aktien haben, die eine niedrige Volatilität
Invesco
haben.
Invesco auch ein ETF oder ist
genau,
das ein aktiver
Fonds? Genau, auch das ist ein ETF. Der ist leider noch relativ klein, im zweistelligen Millionenbereich. Der würde aber...
Verdienen die da genug mit?
Ja, also der würde einfach Volumen mal verdienen. Das wäre ganz schön. Sorgt für eine Ausschüttungsrendite von knapp 5%. Wichtig dabei, man sollte halt keine Bedenken haben bezüglich Russland, weil Russland ist eine sehr wichtige Position.
Hohe Dividenden. Oh,
ja.
Gazprom,
und natürlich
9%,
also,
glaube ich sogar.
Ja, wenn man das Ganze abrunden möchte, was ich persönlich immer sehr gut finde, auch selber umsetze Holger, du sprachst das an, REITs, Immobilienaktien, sind für ein solches Portfolio immer eine gute Beimischung. Übrigens auch für denjenigen, der einfach sagt, na, ich habe meinen MSCI World und ich will jetzt einfach vielleicht was dazu packen. Diese Immobilienaktien laufen nicht gleich wie die Industrieaktien und sie haben eine etwas andere Korrelation. Denen ist es zum Beispiel auch egal, ob gerade irgendwo in China weniger konsumiert wird. Da sind eher Themen wie Zinsen wichtig, demografische Entwicklung. Da kann man natürlich sehr schön einen solchen Immobilienaktien-ETF beimischen. Da gibt es günstige Produkte, zum Beispiel von iShares oder auch von VanEck, die den Global Property Research Index mit 100 internationalen Immobilienaktien abgebildet haben. Auch dort kriegt man eine Dividendenrendite irgendwie von knapp 3%. Die wird ausgeschüttet. Das ist einfach eine schöne Beimischung, wie man sich schon ab 100 Euro Immobilien mit ins Portfolio packen kann. Ich finde das ja großartig, ne? Weil normalerweise ist eine Immobilie so ein Lebensmittel.
Klumpenrisiko.
Ja, Klumpenrisiko. Ja,
Lagerrisiko. Man kennt es auch.
Lagerrisiko. Und es ist eine Lebensentscheidung. Ja.
Politisches Risiko.
Ich sag nur Berliner Mietspiegel vom Abgeordnetenhaus jetzt verabschiedet.
Und da sind Deckel. Genau.
Und da sind halt 100 Firmen.
Der ist noch absurder geworden im Übrigen. Da können wir demnächst mal wieder drüber diskutieren. Der Defner kriegt dann immer einen roten Kopf, wenn wir jetzt hier über Mietendeckel reden, dann wird er sich richtig aufregen.
Also in so einem Immobilien-ETF, da sind halt 100 Immobilienaktien drin. Die haben dann eben in unterschiedlichsten Gegenden der Erde Wohnungen, Büro, Immobilien.
Okay, ja.
Das ist großartig.
Für wen lohnen sich denn so Dividenden-ETFs? Also für wen ist das jetzt die Offenbarung? Bei vielen wird ja immer gesagt, das ist für ältere Menschen gut, die jetzt Ausschüttung brauchen, weil junge Menschen, die wollen ja eher Tech haben. Eine Microsoft oder eine Apple habe ich jetzt noch nicht gehört in deinen Dividendenstrategien drin. Für wen lohnt das?
Ich kann ja nicht immer überall dasselbe erzählen. Und eine Microsoft ist für mich Dividendenadel. Zahlen seit über 15 Jahren Dividende. Also wir haben jetzt auch noch nicht alle Dividendenaktien erwähnt, dafür reicht der Podcast nicht. Eine Apple ist natürlich ebenfalls eine Dividendenaktie. Ich glaube, seit 8 Jahren steigen Dividenden und wenn man sich die Cash-Position anschaut, sind sie auch dabei. Trotzdem, gerade wenn man sagt, also gerade junge Menschen wollen nur Tech. Tech ist großartig. Tech beeinflusst sicherlich alles, was wir machen. Tech geht ja auch bis in den Bereich der Nahrungsmittel, in den Bereich der Rohstoffförderung. Also Tech steckt überall dazu. Und ich glaube, wir haben alle mal die Erfahrung gemacht, die wir hier sitzen vor 20 Jahren, was es heißen kann, nur auf einen Trend wie Software oder Internet zu setzen nach dem neuen Markt. Und jetzt zu sagen, also man braucht eigentlich nichts anderes im Portfolio außer Softwareaktien. Das wäre vermessen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass wirklich gute Fonds, die auf Digitalisierung setzen, dann auch Unternehmen haben, die einfach den digitalen Wandel erfolgreich gestalten. Also der Digital Leaders Fund, ich erwähne den deshalb sehr gerne, weil das Fondsmanagement sehr, sehr aktiv auch in Blogs kommuniziert und in den sozialen Netzwerken Entscheidungen transparent macht. Ich lese das sehr gerne, weil man da einen sehr, sehr guten Insight kriegt für technologische Entwicklungen, wie die in allen möglichen Branchen relevant sind. Also und sich da einen Klumpen reinzuhauen, zu sagen, hey, ich brauche eigentlich gar nichts anderes außer Microsoft, Apple und Facebook. Da muss man sich einfach mal einen Langfristchart von der Microsoft anschauen. Es war nie ein schlechtes Unternehmen, aber es hat trotzdem sehr lange gebraucht, bis man diesen ersten Peak von 2000 wieder verarbeitet hat.
Also sprich, die Dividendenstrategie ist für jeden jetzt geeignet? Oder würdest du sagen, es gibt für bestimmte...
Grundsätzlich ist eine Dividendenstrategie für jeden geeignet. Es ist immer die Frage, wie man diese Dividendenstrategie im Einzelnen dann umsetzt. Es ist ja auch so, wenige Portfolios entstehen auf einem Blatt Papier, sondern häufig ist ja schon irgendetwas da. Dann geht es darum, irgendetwas beizumischen. Zum Beispiel, wenn man einfach nur einen MSCI World hat, ETF ohne Emerging Markets, geht es vielleicht mal darum, hey, vielleicht könnte man mal Emerging Markets beimischen. Und man will sich vielleicht auch ein bisschen belohnen durch die laufenden Ausschüttungen.
Und das ist ja für viele eben ein Thema. Wir kriegen ja nicht nur von jungen Leuten Zuschriften, jetzt auch gerade nach unserer Neujahrsfolge mit den unserem Financial Empowerment, wo wir Mut gemacht haben. Da gibt es ja so viele Fragen auch und viele fragen dann natürlich auch, ich bin schon 60 oder manche auch schon in Rente und habe jetzt hier eine kleine Erbschaft gemacht, 50.000, keine Ahnung, und würde auch gerne eben laufende Erträge haben. Also da macht aber eine Dividendenstrategie schon
natürlich
Sinn, weil
natürlich.
Es gibt keine Zinsen mehr. Ne?
Natürlich. Man sollte sich aber immer vergegenwärtigen, dass man schon eine andere Assetklasse hat. Also mit dieser,
Argumentation,
Dividend ist der neue Zins, da kriege ich wirklich Pickel im Gesicht. nein, weil es führt einfach dazu, dass falsche Erwartungen
Emotionen geweckt werden. Und wer Aktien kauft, nur aus Mangel an Alternativen, der wird mit der Aktie spätestens dann ein Problem haben, wenn es mal nicht mehr so läuft wie in den letzten 10 Jahren, weil einfach dann keine Bindung da ist. Also dieses Narrativ, es gibt keine Zinsen mehr, wir müssen jetzt alle Aktien kaufen, das wird ja auch von der Fondsbranche seit Jahren erzählt, aber es ist ja nicht wirklich erfolgreich.
In Deutschland auch noch nicht angekommen.
Nein, also, es verfängt nicht. Folglich müsste man dieses Narrativ einfach mal wegwerfen. Wenn man Leute für Aktien begeistern möchte und wenn man über die Ratio hinaus eine emotionale Bindung an die Aktie bringen will, dann muss es sicherlich anders kommen. Zum Beispiel darüber, dass es Beteiligung an einer wachsenden Volkswirtschaft ist. Dass es die Gegenposition ist, die man einnimmt zu seiner Position als Konsument. Man kann es auch mal damit verargumentieren, dass wir natürlich ein immer schnelleres Fortschrittstempo haben. Für einen jungen Menschen ist es noch relativ einfach, da mitzuhalten und sein Humankapital in Anführungszeichen zu verwerten. Je älter man wird, umso schwieriger wird es. Dann muss man diese Lücke einfach in der Verwertung des Kapitals durch die optimale Vermarktung des Investivkapitals schließen. Insofern ist eigentlich jeder gezwungen, da irgendetwas zu machen, und das kann nur dort sein, wo man wirklich mit Unternehmer ist.
Cool. Wunderbar. Kapitalphilosophische Betrachtungen von, ja, und das mit 3 Semestern Studium. Also da siehst
in
du
Amerika
mal,
machen das ganz viele so, dass sie sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, aber weil ich die Angst habe, investiere ich halt einfach in die Welt AG oder in bestimmte Branchen und dann bin ich mit dabei, egal was in der Zukunft passiert. Das ist, wenn mein Arbeitsplatz weg ist, habe ich wenigstens an meinem Investments, partizipiere ich in der Zukunft.
Das Hedging auch.
Ja, sehr gut. Jetzt wollten wir, glaube ich, zu Einzelaktien kommen.
Ja, Einzelaktien hast du uns mitgebracht.
Ja.
So querbeet ein bisschen. Ne?
Nach welchen Kriterien sind die ausgesucht?
Also sie sind vor allen Dingen nach den Kriterien ausgesucht. Also natürlich sind es Aktien aus meiner Dividendenstrategie. Ich habe sie alle im Portfolio. Sie sind außerdem danach ausgesucht, dass ich hier nicht das erzählen möchte, was ich sowieso gerade in den letzten Wochen an anderen Plattformen erzählt habe. Deswegen fehlt eine Microsoft, deswegen fehlt eine Apple. Deswegen rede ich heute auch ausnahmsweise nicht über Louis Vuitton. Tomoy Hennessy, also
da gibt's Bilder,
aber er hat ein Täschchen dabei.
Wenn man ihm folgt,
eine Tasche hat er dabei, ja. Also man sollte schon auch dann die Produkte kaufen.
Das
die Aktien von den Produkten,
die man sieht, hat. Sieht aus als mein Berlinale.
Das ist eine Geschichte, die ich bei 2 Aktien seit einigen Jahren wirklich mache. Und zwar bei Apple-Produkten und bei LV-Produkten. Und ich habe das nicht bereut. Also immer dann, wenn ich mir einen neuen Laptop, ein neues iPhone oder sowas gekauft habe, habe ich gleichzeitig gesagt, hey, also wenn ich jetzt allen Ernstes so wahnsinnig bin, 1.300 Euro für ein Telefon auszugeben oder 4.000 Euro für einen Laptop, dann kann ich auch ordentlich Geld in die Aktie stecken. Das Gleiche für den Wahnsinn, 1.000 Euro eine Tasche auszugeben.
Da freut man sich einfach auch, dass man ein bisschen mitverdient. Ne?
Genau, dann verdiene ich ein bisschen mit, und deswegen sind das bei mir auch relativ große.
Aber das ist ja auch das Warren Buffett-Prinzip, dass er immer sagt, ich kaufe nur Aktien, die ich auch sozusagen kenne, deren Geschäftsmodell ich nachvollziehen kann, und so, deswegen trinkt er auch immer Fleißig Cherry Coke. Und
bei
so.
Mir ist es bei mir ist es etwas anders. Für mich ist der wesentliche Teil meines Portfolios Resultat systematischer Strategien, also sprich einfach Screening, Filtern nach ganz klaren Kriterien, wo dann auch bisweilen Aktien dabei sind, von denen ich zunächst mal nicht viel mehr weiß als die Branche. Bechtle ist sowas aus dem Tech-DAX, einer der Stars in der deutschen IT-Szene, auch übrigens ein Überlebender aus dem neuen Markt. Als alle pleite gingen damals im neuen Markt, hat Bechtle angefangen, Dividende zu zahlen. Mhm. Das machen sie immer noch sehr erfolgreich, auch wenn die Rendite natürlich aktuell sehr klein ist. Aber das sind dann Unternehmen, die kommen halt über das Screening ins Portfolio, und dann erst beschäftige ich mich damit, weil ich mal wissen will, okay, was kaufe ich denn hier gerade?
Jetzt haben wir schon ein paar Namen genannt, sozusagen, die jetzt heute nicht auf der mitgebrachten Liste stehen.
Aber noch eine Frage, bevor wir die Einzelaktie machen. Wie viele Titel müsste man haben, damit man eine gewisse Diversifizierung hat? Also wenn du jetzt sagst, also braucht man 10, braucht man 15 oder wie viel muss man haben, wenn man in Einzelaktien auch irgendwie das Risiko gestreut hat? Also
wie viel hast du denn in deinem Portfolio?
Ja gut,
er hat ein großes Portfolio.
Ich hab ein großes Portfolio, wenn ich die Spaßpositionen mal abzähle, also die Venture-Positionen, die qualitativ sind es ungefähr 100.
Das ist jetzt nicht für jeden geeignet.
Das ist quasi so mein persönlicher ETF. Es geht mit 20. Aktien, 20. ein gutes Portfolio aufzubauen, das also sektoral und geografisch diversifiziert ist. 30 ist das, was ich eigentlich so als Standardübung in Workshops auch nehme. Und das Schöne ist ja, 30 Aktien zu kaufen, war früher sehr, sehr teuer und mühsam. Aber dadurch, dass es jetzt Flat-Fee-Broker gibt, kann man das natürlich auch mit kleinerem Geld machen. Entscheidend ist natürlich auch da, also unter 1.000 Euro oder eigentlich 2.000 Euro macht das keinen Sinn. Und dann reden wir also darüber, wenn man ein ordentlich strukturiertes Aktienportfolio haben möchte, dann reden wir über ein Einstiegslevel von 50.000 Euro. Darunter entweder natürlich ein ETF, ein Fonds, auch da gibt es gute, oder vielleicht, wenn man es zu günstigen Konditionen machen kann, sukzessive ansparen möchte, einen Sparplan. Ja, gibt es ja auch auf Aktien.
Und wir sagen ja auch immer zum Spaß ein bisschen ein paar Einzelaktien, ETF, Sparplan, Grundanlage, Basisanlage, das rührt man auch an. Aber ich finde immer so, dass man ein bisschen auch, das hört man jetzt auch immer von Leuten, die mit uns einsteigen, die uns schreiben oder Kollegen und so weiter, die dann schon ein bisschen Blut lecken und sagen, jetzt will ich auch mal eine Einzelaktie und jetzt will ich bei der Tesla dabei sein. Und gut, George ist vom Wetter übrigens 200% jetzt mit der Tesla-Aktie gemacht.
Übrigens, ne? Ich finde es andersrum übrigens besser, wenn jemand anfängt, als allererstes eine Aktie kaufen. Und sei es nur eine einzige. Damit man und das ist ja dann auch bei dieser einen Aktie, egal ob man da 10 Euro Mindestspesen zahlt.
Ich bin mit der Aktie eingestiegen. Meine erste Aktie.
Hast du eine Aktie gekauft nur?
Du
hast gleich richtig Geld in die Hand genommen.
Beim Börsengang 28 D-Mark.
Ja, richtig.
Damals.
Die Deutsche Bank damals in der Schule, die unsere Wirtschaftslehrer empfohlen hat.
Eine Aktie, damit man es einfach verfolgt.
Das ist ganz wichtig.
Wenn es natürlich eine US-Aktie ist, umso schöner, dann kriegt man viermal im Jahr Dividende.
Wie ist denn das nochmal zu den US-Aktien mit der Dividende? Da gibt es ja immer einen Quellensteuerabzug. Ist das nicht extrem kompliziert,
bei US-Aktien ist es egal, sofern die Bank einen Qualified Intermediary Status hat. Das gilt für alle
großen... Aber da wird dir was berechnet, oder? Es gibt Broker, da musst du was bezahlen, oder?
Ja, also für alle großen Broker und Banken in Deutschland, die haben den Qualified Intermediary Status, da wird diese Steuer automatisch verrechnet und das sieht am Ende genauso aus von der Summe her wie bei einer deutschen Dividendenabrechnung oder bei einer britischen, wo es gar keine Quellensteuer gibt.
Was dauert immer ein bisschen, bis die US-Dividende ankommt, weil der Abzugstag und der Zahltag sind immer riesenweit auseinander, oder?
Das ist natürlich, also der Ex-Tag und der Zahltag liegen auseinander, das sind in Deutschland 3 Tage, das ist dort nicht und es kann auch mal einen Tag länger dauern, also das muss ich sagen, also ob es jetzt einen Tag länger dauert oder nicht, am Ende ist noch jede Dividende angekommen.
Gut, das ist wichtig.
Das ist gut. Bloß wenn man da einen riesen bürokratischen Aufwand hat und nur 1.000 Euro hat in einer Aktie, dann macht es irgendwie keinen Sinn.
Bei anderen Ländern ist es ein Thema. Frankreich, es gibt nur sehr wenige Banken, die das effizient lösen können. Ansonsten ist die französische Quellensteuerrückforderung absolut nicht vergnügungssteuerpflichtig, sondern sogar sehr, sehr teuer.
Muss man einreichen, oder?
Italien kann man sich wahrscheinlich sparen. Ich warte da immer noch auf was ich mal so spaßeshalber gemacht habe. In Spanien sagt man, es ist ein Überhang von 4%. Da sagt man sich auch, hey komm, für 4% muss ich jetzt nicht irgendwas ausfüllen. Aber wenn wir also über die USA reden, wenn wir über Großbritannien sprechen und auch über Deutschland, dann haben wir da kein Problem.
Aber beim ETF ist es sowieso kein Problem. Da macht das der ETF-Anbieter und dann habe ich mit dem ganzen Papierkram nichts zu tun.
Genau, da kriege ich am Ende halt etwas vorgelegt, wobei natürlich auch da Möglichkeiten der Quellensteuerrückerstattung, Vorabpauschale und so weiter, das ist alles durch das Investmentsteuergesetz ja geändert worden. Es sollte einfacher werden. Vielleicht ist es auch einfacher vom Doing, von der Transparenz hat es sicherlich gerade auf der Steuerseite abgenommen.
So, also jetzt zu den länger angesprochenen Einzelwerten. 5 hast du uns mitgebracht. Wie gesagt, solche, die du schon länger nicht mehr besprochen hast auf anderen Kanälen und solche, die du selbst im Portfolio hast. Also und ein Name ist gerade auch schon mal gefallen, die Münchner Rück oder Munich Re, wie sie sich modern nennt. Rückversicherer, was ist da die interessante Story, dass sie für dich zum Dividendennadel gehört?
Also zunächst natürlich eins vorweg, das ist, was ich an Aktien mitgemacht habe, das sind Beispiele, das sind keine Empfehlungen, keine Anlageberatung.
Das ist bei uns kein Sinn aus. Das sind immer Ideen. Der rechtliche Hinweis darf nicht.
Es geht nur um
Ideen. Genau, es sind einfach Ideen und was man daraus macht, ist dann die Es muss halt auch ins Portfolio
immer
passen.
Immer eigenes Risiko.
Wer schon eine Score hat im Portfolio, der hat eine Rückversicherung, der braucht ja keine Münchner Rückversicherung. Oder wenn er Hannover Rück hat, auch eine sehr, sehr gute Aktie, braucht sie auch nicht. Die Münchner Rück gehört zu den wenigen deutschen Aktien, die seit über einem Vierteljahrhundert ihre Dividende Hände nie gesenkt haben.
Ich hab's mir angeguckt. Seit den 90er Jahren.
Ja, das ist eine großartige Historie. Es ist gleichzeitig einer von den Werten, die traditionellen recht hohe Rendite erwirtschaften. Wir haben früher gesehen bei der Münchner Rück 4-5% in der Regel. Aktuell sind es 3,5%, weil die Aktie eben deutlich mal nach oben tendiert hat in den letzten 12 Monaten. Ist allerdings nach wie vor attraktiv. Das Geschäftsmodell Rückversicherung, ich mag es einfach. Es ist natürlich immer so, eine Naturkatastrophe kann die Bilanz für ein Jahr verhageln. Das haben wir 2018 gesehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein Argument, die Prämien nach oben zu setzen.
Aber wenn ich jetzt Klimawandel habe und wenn einer immer warnt vor Klimawandel, ist es immer München Rück, auch aus eigenem Interesse, weil ja diese Risiken auch rückversichert sind, kann ich so eine Aktie haben in Zeiten von Klimawandel, wo wir jetzt draußen rumfahren, heute sind irgendwie in Berlin 12 Grad und ich frage mich so, irgendwie fühlt sich das komisch an.
Also gerade in Zeiten, in denen wir Risiken haben, die wir schwierig einschätzen können, macht es natürlich Sinn, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, die Risiken kalkulierbar machen können. Und ich denke, dass sehr viele Leute über Klimawandel und andere Risiken reden, aber dass bei der Münchner Rück sicherlich mit die intelligentesten Leute sitzen, was wissenschaftliche Modelle angeht, um Risiken zu modellieren und fassbar zu machen. Also insofern wäre das eher für mich ein Argument pro.
Aber hat so ein Versicherer, die investieren ja sehr viel auch in Anleihen, haben die da nicht ein sehr, sehr hohes Risiko, auch wenn zum Beispiel eben Anleihekurse wieder fallen, weil die Zinsen schon sehr, sehr niedrig sind?
Ja, oder natürlich, natürlich das Kapitalanlageportfolio ist bei jedem Versicherer das Risiko, das wesentliche Risiko, aber natürlich haben sie auch sehr stark diversifiziert. Sie haben dieses Portfolio deutlich breiter aufgestellt mit Private Equity, natürlich auch mit Renewable Energy. Das sind teilweise noch relativ kleine Portionen, aber ja klar, aber jeder Sektor hat ein Primärrisiko und das Deckungsportfolio ist hier das Primärrisiko. Und da reden wir im Wesentlichen darüber, dass wir einen Zinsanstieg hätten. Einen abrupten Zinsanstieg, nur ich muss sagen, ja, das ist sicherlich nicht das Investment für einen abrupten Zinsanstieg, aber wenn man davon ausgeht, für das Szenario, dass wir weiterhin dieses Zinsumfeld relativ lange haben, ist es für die Münchner Rück ein gutes Umfeld inzwischen. Und das sollte uns ja auch klar sein. Wir werden weder im Aktienportfolio noch in der Gesamtvermögensstrategie in 20 Jahren sagen können, wir haben alles richtig gemacht. Wenn wir das sagen können, dann haben wir, wenn jede Position aufgegangen ist, dann haben wir gewettet. Weil wir nur eine Position oder zwei Positionen hatten, dann haben wir gewettet. In einem diversifizierten Portfolio, egal ob wir über verschiedene Assetklassen sprechen oder über verschiedene Aktien nur, ist es immer so, dass in Summe die Sache aufgehen muss. Und in Summe für verschiedene Szenarien wir verschiedene Investments brauchen. Das ist so, wie wenn wir über Crash-Propheten sprechen. Es gibt natürlich das Szenario Weltuntergang. Das ist ja auch vielleicht durchaus plausibel. Ich muss nur für mich als Anleger hingehen, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit bepreise ich es. Wenn ich es mit 100% bepreise, dann sollte ich mir ganz schnell einen auf Prepper machen, nicht, und mich irgendwo auf so eine einsame Insel zurückziehen und autark werden. Wenn ich sage, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass alles vor die Wand kriegt oder der Weltsystemcrash ist vielleicht 5-10%, dann muss ich 5-10% meiner Assets dafür fassbar machen. Dann muss ich mich beschäftigen für diesen Teil mit Gold, vielleicht mit Bitcoin, mit einer selbstgenutzten Immobilie, mit einer Hütte am See oder irgendwas. Ja. Aber wenn ich sage, okay, 90% Wahrscheinlichkeit ist, es läuft gut, dann muss ich mich mit den 90% damit beschäftigen. Da muss ich auch unterschiedliche Szenarien haben und für ein sehr wahrscheinliches Szenario, nämlich Risikomanagement bleibt wichtig und Zinsen werden nicht abrupt steigen, ist die Münchner Rück interessantes Investment.
Oh, kommt die nächste Aktie? Jetzt kommt die zweite. Trommelwirbel.
Ich dachte, wenn du dazu auch was sagst, bist du
auf Trommelwirbel. Ja, das ist Unilever. Ja? Unilever kennt ja jeder von, ich glaube, haben die nicht Ben & Jerry's Eis oder
ja,
so?
Ja, die haben
Ben & Jerry's. Das ist so geil.
Das ist wirklich, das ist schon symptomatisch für die Strategie von Unilever. Ja? Also wenn du Ben & Jerry's verfolgst in der Werbung, hey, das sind immer noch diese Jungs, das ist cool und nachhaltig und die Kühe hopsen dadurch und du denkst, hey, das ist eine coole junge Marke, das ist irgendwie so Startup.
Und dann siehst du, hey, Unilever.
Das ist ein Riesenkonzern, der dahinter steht. Aber das haben sie halt wirklich geschafft. Sie haben sich sehr früh in Richtung dieser Nachhaltigkeit positioniert, sind da selber noch nicht so weit wie an vielen Stellen, wie sie gerne wären, aber doch weiter als viele Konkurrenten. Unilever, ich meine, du machst zu Hause die Speisekammer auf oder den Badschrank oder den Putzschrank, dir fällt immer was von Unilever
entgegen.
Mein
Deo ist auch von Unilever.
Ja. gut, ich meine, man riecht's, ja, aber.
Okay, deins ist halt etwas Feineres. Meins gibt's für 1,29, gab's jetzt im Sonderangebot bei Netto, aber du bist ja auch ein großer Fan.
Meins ist von Abercrombie & Fitch, ich gebe es zu.
Oh! Hast du da Restposten aufgekauft? Vor Konkurs.
Was für ein Statusunterschied. Ey, mit Krawatte, ich mit meinem labbrigen T-Shirt hier.
Wir machen ja dann noch ein Instagram-Foto, ja? Und dann fragen wir, wer von uns drei hat es geschafft?
Wer hat Abercrombie & Fitch und wer hat das Doofe für 1,29 oder
Abercrombie ist jetzt auch keine Aufsteiger.
Aber nicht unbedingt.
Also, die hatte ihre goldenen Zeiten auch hinter sich.
Also Unilever gehört auch zu dem Kreis dieser Dividendenaristokraten, einer der wenigen europäischen. Kontinuierliche Dividendensteigerung seit über 25 Jahren. Ein sehr defensives Geschäft, weil Haushaltsgüter und Nahrungsmittel etwa halbe. Man deckt also beide Bereiche ab in dem nicht zyklischen Konsum. Also auch eine schöne Aktie für ein konzentriertes Portfolio, um einfach mal so einen Sektor komplett drin zu haben. Rendite über 3%, das ist ordentlich. Mhm. Und auch interessant, woher die Umsätze kommen. Unilever macht den Großteil seines Geschäfts in den Emerging Markets. Das ist also für denjenigen, der sagt, also Aktien in Emerging Markets will ich nicht kaufen. Gehöre ich übrigens auch zu. Ich habe keine einzige Aktie, die aus Emerging Markets ist. Das mache ich komplett über
ETFs. Und sowas hast
genau.
Du schon.
Aber man kann mit Einzelaktien das durchaus über Bande spielen. Die hängen sehr stark an Emerging Markets. Das ist momentan nicht unbedingt ein Spaß, weil es in dem einen oder anderen Emerging Markets.
In Indien sind die ganz stark. Also als ich in Indien war überall Unilever. Ja, da waren die stärker als in Deutschland.
Es gibt teilweise auch börsennotierte Tochtergesellschaften von denen, weil sie nur dort in diesen Ländern aktiv sein können, wenn sie dort teilweise rechtlich selbstständige Einheiten haben. Aber es ist halt so ein Emerging Markets Investment über Bande. Dadurch ist es natürlich immer mal wieder anfällig auch für Währungsschwankungen, aber ein sehr breit aufgestellter Konzern, der dieses Nachhaltigkeitslevel sicherlich mehr dran hat als eine Nestlé.
Wunderbare Geschichte. Dann machen wir gleich weiter mit einem Bergbaukonzern, hast du uns mitgebracht.
Ist politisch nicht korrekt. Das muss ich jetzt hier mal einwerfen.
Machen die auch Kohle? Rio Tinto?
Rio Tinto ist,
glaube ich, alles.
Nicht nur Kohle in Form von Geld, sondern fördern die auch Kohle?
Ist eine Metallmine. Und so, warum ist, da haben wir echt ein Thema. Natürlich, also wann immer ich diese Aktien mitbringe und man spricht über Mining, heißt sofort, oh Gott, Mining. Mining ist böse, Mining ist schlecht. Ja, aber wir wollen eine Energiewende gestalten. Da heißt es, wir brauchen Windturbinen. Was ist denn in Windturbinen? In Windturbinen ist Kupfer und zwar tonnenweise. Wir reden über Elektroautos, ja, und da sind eben keine Kobolde drin, wie Frau Bierbaum uns das mal gesagt hat, sondern da ist Kobalt drin, ja. Da ist vielleicht auch Nickel drin. Das muss auch irgendwo herkommen. Irgendeiner muss diesen schmutzigen Job machen, das aus der Erde zu holen.
Und das machen die für uns.
Ja, das machen die für uns. Ist natürlich eine Aktie, muss man ganz klar sagen, ist nicht klassischer Dividendenadel. Rohstoffe, hochzyklisches.
Fällt auch mal aus, die Dividende.
Hochzyklisches Geschäft. Naja, also Ausfalle nicht. Also seit
2009. Haben Sie komplett gestrichen. Ich habe extra mit
der Kollege hat seinen Laptop und sein Bloomberg-Terminal mitgebracht und schlaumeiert jetzt hier rum. Nur das mal so. Nicht, dass die Leute da draußen denken, der Chef.
Da haben sie eine Zahlung ausfallen lassen. Auf Basis der Kalenderjahre gab es in jedem Jahr eine Dividende. Jedes Kalenderjahr, also ich habe es extra aus dem Bloomberg nachgeschaut, jedes Jahr gab es zumindest was, aber es ist natürlich richtig, da wurde es deutlich weniger, das ist klar. Aber das Unternehmen ist inzwischen fundamental anders aufgestellt als damals, sie haben keine Schulden mehr netto und wenn im Rohstoffbereich etwas zu verdienen ist, was immer dann ist, wenn wir nicht einen Schockfrost wie 2009 haben, dann wird das auch sehr aktionärsfreundlich rausgehen.
Und so ein Coronavirus kann nicht irgendwie die Weltwirtschaft in Quarantäne bringen und dann, man sieht ja den Kupferpreis,
man sieht natürlich, also und Rio Tinto ist vom Kursverlauf her weniger eine Aktie, wesentlich näher von der Korrelation her an den Rohstoffpreisen. Aber auch da haben wir wieder das Szenario. Für das Szenario, dass China beispielsweise als Nachfrager infolge von Coronavirus einbricht, werden wir bei Rio Tinto auch einen deutlichen Rückgang von Umsatz und Gewinn sehen. Für ein normales Szenario, in dem wir weiter Metalle brauchen, um beispielsweise auch den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft hinzukriegen, wird Rio Tinto mit seinen Geschäften gutes Geld verdienen. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir sind hier momentan auf einer Bewertung, beim KGV von unter 10. Ist natürlich immer alles mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil wir an dieser Stelle die Erträge auch sehr schnell halbiert haben können. Dann ist das KGV 20. Also insofern bin ich mit dem KGV immer sehr vorsichtig. Auch an der Dividendenrendite, die draufsteht von 7%, sollte man sich auch jetzt nicht hochziehen. Da können am Ende auch nur 3 stehen. Aber wenn man dieses Thema Rohstoffe aus dieser Argumentation Nachhaltigkeit im Portfolio drin haben will, ist Rio Tinto als Mining-Konzern erste Adresse.
Mhm. Intel Inside, das war früher mal das Motto bei PCs und damals war das das goldene Zeitalter des Chip-Herstellers Intel. Die Welt hat sich etwas gewandelt und im Smartphone-Boom ist dann Intel etwas abgehängt worden. Wie siehst du da die weitere Zukunft? Du hast sie mitgebracht.
Also ich kann bei Intel auch nur, ich bin ja kein Chip-Experte. Ja, also das ist auch wieder so ein Fall.
Da muss ich abgehängt von AMD, hat unser Kollege letztens
mag
gesagt.
Mag sein, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von. Das ist eine Aktie, die ist bei mir im Portfolio aufgrund der Kennzahlen, Dividende seit 25 Jahren nicht gesenkt, 22 Jahre davon die Dividende erhöht. Das Ganze mit einem relativ entspannten Payout-Ratio, unter 40% der Gewinne werden ausgeschüttet. Das heißt, es bleibt noch genügend übrig, um in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das Momentum der Dividende ist langfristig bei 7%, ist ganz in Ordnung. Dadurch dauert es etwa 10 Jahre, 11 Jahre, bis sich meine Rendite aufs eingesetzte Kapital verdoppelt. Und ansonsten habe ich schöne, saubere Kennzahlen. Ich habe kaum Verschuldung. Ich habe einen Goodwill von 33%. Das ist eine saubere Sache. Und wenn wir auf die qualitative Ecke gucken, sehen wir, dass Intel in der Zeit, als sie eigentlich uncool waren, ein paar Akquisitionen getätigt haben. Sie haben zum Beispiel Mobileye gekauft, wo wir gerade vor 2 Wochen lesen konnten, dass dort natürlich auch wieder eine neue Chip-Generation entsteht mit Blick auf autonome Automobile. Und künstliche Intelligenz kann das sehr relevant werden.
Die Aktie ist auch gestiegen.
Insofern ist die Aktie gestiegen, ist nach wie vor mit einem Kursgewinnverhältnis von 13, sicherlich, was hier auch was anderes aussagt wegen der Stabilität, nicht teuer bezahlt. Und wenn wir sagen, also wir leben in einer immer weiter technisierten Welt, werden wir Chiphersteller sicherlich brauchen. Das ist nicht der einzige Chiphersteller, den ich habe. Ich habe auch Texas Instruments. Es gibt natürlich auch viele andere coole. Aber wie gesagt, ich halte mich an der Stelle aus der qualitativen Diskussion raus, weil ich werde da keine Argumente für finden.
Ich gucke die Zahlen an,
ich will den Sektor haben. Und also, sorry, wir haben die letzten 25 Jahre so viel Wellen der technologischen Entwicklung gesehen. Wenn es ein Unternehmen geschafft hat, so wie Intel oder auch wie Texas Instruments, quasi vom Taschenrechner bis heute zum autonomen Fahren, scheinen die irgendetwas in ihrer DNA zu haben, dass sie überleben wollen. Man muss sich das natürlich genau angucken, weil es ist nicht gesagt, dass das immer so geht. Ein Fall, wo es halt genau in die andere Richtung kippt, ist halt bei IBM. Also ich glaube, von 25 Quartalen haben sie in einem Quartal mal keinen Umsatzrückgang gehabt. Da ist halt irgendwann die Frage, was machen die jetzt nach der Red Hat-Übernahme? Schaffen sie wirklich, dass Red Hat IBM zieht? Oder wird Red Hat IBMisiert?
So, genau. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Wir überziehen heute ein bisschen.
Für die guten Tipps, so viele geldwerte Tipps. Jetzt kommt ein Tipp, der mir natürlich am Herzen liegt, weil ich ja immer gern zum Discounter gehe. Hast du nicht auch in Amerika Bilder gemacht? Aber da warst du nicht bei Discountern, oder? Warst du bei Target?
Natürlich war ich bei Target.
Du warst bei Target.
Ich muss doch gucken, wo meine Dividende herkommt. Und Target, zweitgrößte Supermarktkette in den USA, war ja auch schon so totgesagt. Ja? So nach dem Motto: Death by Amazon. Amazon macht alles platt und wenn ich eine Packung Fisherman brauche, hole ich die wahrscheinlich über Amazon und die kommt dann mit der Drohne oder sowas. Soweit ist es nicht. Target hat einfach gezeigt, dass der Aktienkurs reflektiert, dass immer viel wichtiger ist, das, was operativ gelaufen ist. Sie haben einfach gezeigt, wenn man sich auf Bedürfnisse von Kunden einstellt, auch im E-Commerce, auch mit der Verzahnung von Präsenzshops, dann ist Death by Amazon kein Thema. Sondern Death by Amazon ist immer dann ein Thema, wenn man sowieso an seinen Kunden vorbei arbeitet. Dann ist man dafür anfällig. Ansonsten Target, einer der Dividendenaristokraten. Rendite, 2,3% ist jetzt nicht so überragend viel. Aber ist ein sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen und natürlich auch vom Geschäft her deutlich stabiler als jetzt beispielsweise eine Rio Tinto oder auch selbst eine Intel, weil Lebensmittel einkaufen, Güter des täglichen Bedarfs einkaufen.
Kann Aldi kommen und könnte in die Marge wegkonkurrieren?
Ja, kann natürlich immer kommen, aber Target hat gezeigt, dass sie, zwei, drei Jahre geschwächelt, dass sie diese Herausforderung, ähnlich übrigens auch wie Walmart, annehmen und dass sie in der Lage sind, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Es ist grundsätzlich bei jedem Unternehmen so, es kommt irgendein, also kein Burggraben ist unangreifbar. Unternehmen müssen sich fortwährend entwickeln. Deshalb ist es ja auch nicht buy and hold und check und man muss nicht buy and hold, sondern buy and hold und check. Man muss sich Unternehmen regelmäßig auch wieder von den Kennzahlen.
Der Nachteil von Einzelaktien.
Ja, ja, natürlich. Ja. Also das waren fünf spannende, keine Tipps, aber Informationen zu fünf spannenden Aktien. Wir haben ja hier auch so ein bisschen so Lieblingsaktien, die wir immer wieder verfolgen und vorstellen, jeder so seine. Jetzt dachten wir, jetzt haben wir schon den Meister mal hier. Ja? Wollen wir auch mal deine Meinung dazu hören? Und wir haben ja die Rubrik Bulle und Bär und vielleicht kannst du einfach entweder einen Bullen oder einen Bär für die jeweilige Aktie vergeben. Meine Lieblingsaktie ist ja die Tesla, jetzt extrem gut gelaufen, gerade zweite Quartal wieder Gewinne geschrieben, in Folge Gewinn höher als erwartet, die Aktie schießt hoch, über 100 Milliarden Dollar jetzt bewertet, höher als VW. Für dich ein Bulle oder ein Bär?
Prinzipiell ein Bulle, auch allein schon aus Sympathie für dieses Wahnsinnsprojekt. Die Welt braucht solche Wahnsinnigen wie Elon Musk. Das treibt Fortschritt. Das ist großartig, wobei ich einfach in der heutigen Situation sagen muss, also die Aktie ist, glaube ich, jetzt weit mehr als 100% über der 200-Tage-Linie. Und irgendwann wird auch bei dieser Aktie mal das Gesetz der Schwerkraft kommen. Beziehungsweise
das wird das ja nicht sein.
Mean Reversion to Mean, wer jetzt da oben bei über 600 kauft, dann muss sagen, naja, das ist also wirklich, das würde kann man machen mit dem Hintergrund würde von drei Tagen. Aber wenn diese Aktie mal sich wieder beruhigt, nach dieser Neubewertung, hey, warum nicht? Wenn sie es schaffen zu produzieren, die Fahrzeuge sind cool, wenn sie eine Managementstruktur finden, wo sie den Wahnsinnigen an die richtige Stelle setzen. Das muss nicht CEO sein, das kann Chief Creation Officer sein. Hey, es ist eine großartige Story und das Einzige, warum wir in Deutschland immer so über Tesla diskutieren, ist doch, wir sind furchtbar neidisch, dass wir in der Autonation Deutschland sowas nicht hervorgebracht haben.
Muss ich fragen, VW, kann man nicht VW als Konkurrent als Aktie kaufen jetzt?
Ich habe bei meinem Podcast Echtgeld TV habe ich ein Tenbagger Portfolio aufgestellt, 5 Aktien, wo ich sage, okay, da kannst du eine Verzehnfachung geben.
Da ist VW dabei,
einfach weil es eine momentan niedrig bewertete, das ist ganz klar eine Wette, das ist kein Investment, das ist eine Wette. Sie spielen all in zum Thema Elektromobilität.
Das finden wir auch schon sympathisch.
Das kann passieren, man muss halt auch sagen, sie riskieren auch damit auch die Eigenständigkeit.
Und du meinst, wenn es aufgeht, ist es ein Tenbagger. Gut,
dann hätten sie eine Billion fast an Börsenwert auch. Ne?
Ja. Also wir reden mal über Tenbagger in 10 Jahren und in 10 Jahren wird die Billion an Börsenwert.
Die Normalität
nicht
so, sein.
Nein, nicht die Normalität sein, aber nicht das Besondere sein wie heute, außer wir kriegen in der Zwischenzeit einen Reset wie 2008. Mhm.
Und dann gibt es die ersten Billionäre dann. Gut, kommen wir zu,
ein bisschen Gas geben. Ja,
genau. Kommen wir zu meiner Lieblingsaktie Beyond Meat. Ich bin ja so ein Fleischlos-Fan.
Ja, ich mag das auch. Ich habe die Aktie am ersten Tag gekauft.
Das war gut.
Für mein Venture-Depot. Habe auch dann bisschen zu früh die Hälfte mal rausgenommen, die andere Hälfte immer noch. Ich hoffe, dass es viele, viele Nachahmer gibt. Auch nicht nur, also generell Fleischalternativen, nicht nur dieses Erbspüree und Erbsproteine, sondern auch, was beim In-vitro-Fleisch möglich ist. Merck hat sich ja zum Beispiel an Mosamit beteiligt. Da ist noch eine ganze Menge drin. Nur man sollte auch da nicht vergessen, im Hype, dass dieses Thema wie Blockchain zum Beispiel auch bei großen Konzernen auch drin steckt.
Wo würdest du die Aktie kaufen, bei welchem Preisniveau?
Beyond Meat, wenn sie wieder zurückgeht dorthin, wo sie beim IPO war.
Unter
45 oder wo war das?
Ja. 27 sogar ist sie. Also, sie ist ja im ersten Tag.
Am ersten Tag, ich würde da bei 40 bis 50.
Jetzt mal eine
günstige Aktie, ja, also zumindest eine niedrig im Kurs bewertete Rocket Internet. Und ich weiß, du bist da immer auch vor Ort für die DSW bei den Hauptversammlungen, wo der Chapitz immer sagt, da gibt es zu wenig Stühle und so weiter. Oliver Samwer, bei uns auch heiß diskutiert. Ich halte ihn für einen guten Kopf und einen, der in Deutschland zumindest was vorantreibt. Ja, das ist seine Behauptung. So, und jetzt kommt der neutrale Schiedsrichter Christian W. Röhl. Was hältst du von Rocket? Aktie ist abgeschmiert?
Also die Aktie ist abgeschmiert, was ja auch logisch ist, wenn sich der CEO hinstellt und sagt, naja, wir haben mehr Kapital als Ideen. Das ist der Gegenentwurf zu Elon Musk. logisch, dass es dann abschmiert, weil man weiß nicht, also so, wenn er sie nicht zurückkauft, man wartet auf den nächsten großen Deal. Deal. Dazu darf man auch nicht vergessen, die letzten Deals, die Rocket Internet über die Börse, man muss es leider so sagen, rausgefurzt hat, wie Westwing und Home24 und Marley Spoon. Also da muss man sagen, Börse ist keine Resterampe. Das war nicht Börsenland. Umgekehrt muss man aber auch bitte eines sagen, gerade auch aus der Sicht von uns hier in Berlin. Rocket Internet hat 3 Unternehmen inkubiert, beziehungsweise im Fall von Delivery Hero mit inkubiert, die heute Milliardenkapitalisierung sind.
Hier in
Berlin sind, ja. Wir haben Zalando, wir haben HelloFresh und wir haben Delivery Hero. Interessanterweise alles Unternehmen, über die man gar nicht so auch bei Privatanlegern spricht. Aber das sind grandiose unternehmerische Leistungen. Ist für Rocket Internet übrigens ein bisschen schade bei HelloFresh. Die haben die 30% bei 8 Euro letztes Jahr an die Wand geknallt. Inzwischen hat HelloFresh großartig gezeigt. Sie haben wieder alle Prognosen übertroffen. Verdienen Geld jetzt erstmals. Haben in den USA die Marktführerschaft. Kurs ist bei 21. Da sind sie jetzt nicht mehr dabei. Also ich muss sagen, die guten Firmen von Rocket Internet, das waren übrigens die ersten, die an die Börse gegangen sind, das ist wirklich Stolz der deutschen Internetwirtschaft. Und auch für Berlin eine richtig geniale Sache, wo man auch den Unternehmern das mal sagen muss. Und ich habe das auch auf den Hauptversammlungen gesagt. Das ist, da können wir wirklich stolz drauf sein. Gerade auch im Vergleich zu Elon Musk. Wir haben zwar jetzt nicht so einen, aber was die geschaffen haben, großartig. Nur Rocket Internet hat viel bewegt, aber dass die Aktionäre von denen direkt daran partizipieren, das habe ich halt nicht gesehen.
Aber könnte das noch kommen?
Ja, das könnte dann kommen, aber durch was denn? Es ist ja momentan die Pipeline weitgehend leer und das heißt, man müsste jetzt die nächste Welle im Internet abwarten, darauf
aber,
hoffen, dass
aber sie dafür. Ist das nicht so eine Art Substanzperle? Die haben ja unheimlich viel Cash da liegen und dann.
Ja, Cash ist ja keine Substanz alleine.
Das
ist
aber dann eben auch 200 Startups, die irgendwie noch nicht börsennotiert sind,
wo man einfach nicht weiß, was ist da, wann wird es eingestellt. Teilweise kennt man die Firmen nicht mehr. Das ist mir momentan einfach zu wenig. Da gibt es einfach auch Alternativen. Wenn ich die volle Internet-Venture-Story spielen will, dann kann ich mir eine Softbank anschauen. Oder was eher mir entsprechen würde, dann eine IAC Interactive, die ehemalige Muttergesellschaft von Tinder, Matchnet.
Gut, dann haben wir noch eine Aktie von mir, die ich sehr mag. Auch aus dem, ist es Schwäbisch? Ich glaube, Warta.
Elwang. Aus dem Schwäbischen. Ja,
Elwang an der Grenze natürlich zum Fränkischen. Ein Liebling der Aktionäre gewesen. Dann gab es ja diese Geschichte mit dem Shortseller und seitdem ist irgendwie der Wurm drin.
Ja,
was hältst du davon?
Ist Warta noch eine Aktie oder ist das schon Religion? Das sind so Aktien wie auch Wirecard, wie auch Tesla. Wenn man ein bisschen in sozialen Netzwerken unterwegs ist, da sieht man, da gibt's ganz viele Leute, die wissen unglaublich viel. Die wissen teilweise mehr als die Vorstände. Ja, die einen sagen, hey, das ist super und bei Warta, bei den kleinen Batterien, die kann man für das verwenden, das ist jetzt für ein Hörgerät. Aber bald gibt's Hörgeräte mit Akkus und dann kommt das noch und ich habe schon ein solches Hörgerät. Die anderen sagen, das ist alles Bullshit. Die Chinesen. Und die wissen das alle genau. Die scheinen alle in der Batteriebranche zu arbeiten.
Also ein Bär.
Gut. Nein, kein Bär, sondern einfach eine Aktie, die nicht mein Beuteschema erfüllt, weil sie keine Dividenden zahlt, keine Dividendenhistorie zahlt und gleichzeitig aber auch für mich nichts ist fürs Venture-Depot. Sorry, also während mich Beyond Meat reizt und interessiert, während ich HelloFresh drin habe und Delivery Hero, nachdem ich mit den beiden CFOs gesprochen hatte, weil ich aber auch die Produkte mag und nutze, Mikrobatterien ist ein Thema, es interessiert mich nicht.
Du hast keine AirPods?
Ja, ich hab doch
natürlich. Dann schraubst du immer auf oder sägst immer auf, da findest du Warta drin.
Wenn du mir das bezahlst, sehr gerne.
Sehr gut.
Gut. Ja, das waren jetzt unsere sozusagen 4 Lieblinge, die wir immer wieder hier besprechen. Und wir sind fasziniert, was du alles weißt, was du alles erklären kannst und wie gut du das Thema auch sozusagen, finde ich, vermitteln kannst, das Thema Aktien insgesamt. Und wir fragen uns, wo kann man mehr von dir lesen, hören, sehen?
Ja, lesen kann man bei mir entweder in sozialen Netzwerken unter CW Röhl, eigentlich bei allen, Facebook, Twitter, Instagram. Man kann von mir was lesen auf meinem Blog dividendenadel.de und wer was von mir hören oder sehen möchte, auf echtgeld.tv.
Super. Und da findet man, das Schöne ist, bei echtgeld.tv findet man auch die ganzen Empfehlungen, die vorgestellten Sachen findet man auch als PDF. Das ist gut, genau. Kann man runterladen. Das,
das aber ist viel Schrift lese auch bei dividendenadel.de, also wer da gerade Dividendenstrategien nachlesen will. Und nochmal dein Buch genannt, Cool bleiben und Dividenden kassieren.
Und wer Frau und Kinder sehen will, ist bei Instagram gut.
Ja, Berlin Family, ne?
Ja.
Also,
ja?
Er ist auf jeden Fall sehr aktiv überall, auf allen Kanälen.
Auf allen Kanälen, das ist
ständig präsent, ja.
Und wir lassen ihn jetzt nicht gehen ohne eine Wette. Wir haben eine DAX-Wette auch schon hier gemacht und jetzt gibt es auch noch, also du hattest 15,2 am Jahresende.
Der echte Bulle hat gesagt 15.200 und der Bär, der langsam zum kleinen Bullen, Jungbullen mutiert, ist der Herr Chapitz. Der hat ja immerhin 14.686 nach wissenschaftlichen Methoden errechnet.
Ganz genau.
Ja, fehlt noch ein Komma, aber ne? Wo würdest du dich denn ansiedeln? Und da machen wir natürlich eine kleine Wette draus und ja.
Ich weiß nicht, was es dann gibt.
Also normalerweise sage ich in dieser Stelle 30.000 im Laufe der nächsten 12 Jahre. Das ist aber natürlich, weil das ist das Einzige, was man seriös prognostizieren kann. Ansonsten halte ich von diesem Kursziel nichts. Wenn ich jetzt eine Zahl nennen soll, würde ich mal es versuchen, die Wette damit zu gewinnen, dass ich tatsächlich um einen Punkt skeptischer bin als der Kollege Chapitz.
Nein,
ich
würde 14.685
nehmen.
Okay,
das haben sehr smart.
Wir
wetten um eine Tüte Fisherman Friends.
Genau. Ja, wie furchtbar würde es, wenn der Bär hier von einem eigentlichen Bullen deklassiert wird?
Das Schöne ist, wir reden hier über den DAX und der ist ja bekanntlich der Problembär unter den Indizes.
Keiner sollte da auf jeden Fall sein breit angelegtes Portfolio im DAX anlegen. Also DAX-ETF als Standardinvestment, das kann man echt vergessen. Gut.
In der Tat.
Jetzt haben wir die Welt umrundet. Wir haben
in
Titel,
der Tat.
Wir haben also wirklich
also es
für jeden was dabei.
Inspirierend.
Auch für die
uns. Ja. Und toll, dass du da warst.
Jetzt kann ich auf Studienfahrt gehen und kann von der Generation Z nächste Woche berichten.
Genau. Und demnächst auch wieder bei uns bei Weltfernsehen. Aber das ist an der Dividendenstudie, glaube ich, schon wieder. Oder
wir warten natürlich demnächst mit der Dividendenstudie immer so lange, bis wir nicht in den Nebel sprechen. Sprich, bis Unternehmen wirklich Dividendenankündigungen offiziell vorgelegt haben. Es kursieren ja jetzt schon viele Zahlen, aber das sind alles Schätzungen, weil bis auf den Unternehmen, die diese Woche Hauptversammlung haben, wie nächste Woche, wie Siemens und Infineon, haben wir einfach keine Dividendenankündigung. Das heißt, wir kommen damit erst gemeinsam mit der DSW und der FOM-Hochschule Ende März raus.
Okay, und die gibt es dann auch wieder bei uns im Weltfernsehen sowieso, in der Börse am Mittag und auch sonst zu öfterer Gelegenheit wieder bei uns. Danke, dass du heute bei uns warst.
War mir ein Vergnügen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt einmal auf der Bühne gestanden, jetzt saßen wir beim Podcast hier zusammen. Wunderbar.
Also damals hattest du deinen roten Anzug an. Heute
mein Hochzeitsanzug war das.
Wir machen gleich noch ein Foto. Ja,
wir sind
heute etwas underdressed. Ja,
Defner hatte geschrieben.
Ich habe gesagt, der Röhl kommt im Alemannia Aachen Outfit.
Dazu hat er mir aber noch erklärt, ich solle mich manierlich anziehen. Und dann dachte ich, okay.
Alemannia Aachen ist nicht manierlich? Also ich finde meine Bullklamotte
ist gut,
dann
haben wir ein bisschen aneinander. Sind wir ein bisschen sozusagen unterschiedlichen Kleidungsstil. Ja. Also,
aber das macht es ja auch aus.
So, und jetzt ist aber Schluss. Hier 1:15 fast. Und wir sagen einfach tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Ciao. Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.
Und Röhl.